Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon Columba Krieg. Schön, dass Sie dabei sind. Zu viele Treibhausgase sorgen für Klimaerwärmung. Sie verhindern bekanntlich, dass Wärme aus der Atmosphäre austritt und sorgen damit dann für diesen berüchtigten Treibhauseffekt. Um das Klima zu schützen, muss also der menschengemachte Anteil beim Ausstoß solcher Gase verhindert werden. Um diese Verringerung des Treibhausgases CO2 geht es gleich zweimal in dieser Sendung. Zum einen warnt die Ökonomin Isabella Weber davor, dass der aktuelle Umgang der EU mit den CO2-Preisen für einen Inflationsschock aussorgen könnte. Dazu hören wir dann gleich das Interview mit ihr. Und deutsche Unternehmen wurden offenbar dabei erwischt, dass sie möglicherweise CO2-Zertifikate gefälscht haben. Warum die Umweltministerin dafür jetzt Ärger bekommt, klären wir gleich. Und im Verbrauchertipp geht es um versteckten Zucker in Lebensmitteln und wie man den entdeckt. Wie bekommt man Firmen dazu, weniger Treibhausgase auszustoßen? Eine Möglichkeit dafür ist, man sorgt dafür, dass es teurer ist, viel davon auszustoßen und günstiger, Emissionen zu sparen. Um diese Anreize zu setzen, gibt es in der EU den Handel mit Emissionsrechten. An dem hat die Ökonomin Isabella Weber Kritik. Aber bevor wir die hören, erklärt uns Georg Ehring erstmal, wie der EU-Emissionshandel funktioniert.
Der Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen muss Geld kosten. Dann lassen sich die Unternehmen etwas einfallen, um ihn zu senken. Das ist die Idee hinter dem Handel mit Emissionsrechten. Die Europäische Union hat den Emissionshandel im Jahr 2005 eingeführt. Teilnehmen müssen Stromerzeuger und andere Unternehmen, die viel Energie verbrauchen. Ein Emissionszertifikat berechtigt zum Ausstoß von einer Tonne CO2. Die Mitgliedstaaten, also die EU-Länder sowie Norwegen, Island und Liechtenstein, geben Emissionsrechte an Unternehmen aus, teils kostenlos, teils über Versteigerungen. Die Obergrenze ist für jedes Jahr festgelegt. Die EU lässt sie im Lauf der Zeit stetig sinken, um immer mehr Treibhausgase einzusparen. Die Emissionsrechte werden an Börsen gehandelt. Wer weniger braucht als zunächst kalkuliert, kann mit den Erlösen Geld verdienen. Auf diese Weise soll der Markt dafür sorgen, dass vor allem dort Treibhausgase eingespart werden, wo es den Unternehmen besonders leicht fällt. Der Emissionshandel ist das zentrale Instrument der EU im Klimaschutz. Rund 40% der Treibhausgasemissionen werden dadurch erfasst. Die Preise für CO2-Zertifikate sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, weil weniger von ihnen verteilt wurden. Lange Zeit waren sie so niedrig gewesen, dass von ihnen kaum Anreize zum Einsparen von Treibhausgasen ausgingen. Zusätzlich zum europäischen Emissionshandel gibt es in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas nationale Preissysteme für CO2. In Deutschland werden sie vor allem für Benzin und Diesel sowie für Heizöl und Gas erhoben. In der Anfangsphase gelten festgelegte Preise, die ebenfalls jährlich steigen sollen. Für 2024 werden 45 Euro pro Tonne erhoben. Langfristig soll der nationale CO2-Preis in Deutschland in den europäischen Emissionshandel überführt werden. Deutlich höhere Preise könnten die Folge sein.
Georg Ehring. Wir haben es gerade gehört, CO2-Preise sollen Unternehmen motivieren, mitzumachen beim Klimaschutz. Allerdings sind nicht alle überzeugt, dass das so gut funktioniert, wie die EU gerne hätte. Die Ökonomin Isabella Weber ist Professorin an der University of Massachusetts Amherst und sie beschäftigt sich mit Inflation und wie sie zustande kommt. Sie hat ein Papier veröffentlicht, in dem sie beschreibt, dass die CO2-Preise zu Inflationsschocks führen könnten. Darüber konnte ich vor der Sendung mit ihr sprechen. Als erstes habe ich sie gefragt, was sind das denn für Schocks, die Inflation auslösen?
Wir leben in einer Welt von Vielfachkrisen. Geopolitische Spannungen, Pandemie, Klimawandel treffen alle aufeinander. Und in so einer Situation kann es zu Schocks kommen, wie wir in den letzten Jahren erlebt haben. Zum Beispiel durch Krieg, der die Transportwege zerstört, aber auch eben durch Klimawandel, der zum Beispiel in der Landwirtschaft zu Ernteausfällen führen kann. Ernteausfälle können dann wiederum zu steigenden Preisen für die Güter führen, deren Ernte schlecht war und damit letztlich zu steigenden Lebensmittelpreisen. Aber auch zum Beispiel Transportwege können von Klimawandel betroffen sein. Wenn wir uns den Panama-Kanal anschauen, wo es zu einer Dürre kam, die die Durchfahrt von Schiffen verlangsamt hat. Das sind alles Beispiele von Schocks, die das Produktionssystem so treffen können, dass es zu Preisanstiegen lokal kommt, die dann, wenn sie weitergegeben werden, zu Inflationsschüben führen können. Und die Gefahr ist in einer Welt von Krisen eben sehr viel höher. Deswegen sprechen wir davon, dass man Vorbereitungsmaßnahmen gegen eine Schockflation, gegen eine Schockflation treffen muss. Und dabei geht es ganz besonders um Investitionen.
Und jetzt haben Sie ja über CO2-Preise auch geschrieben und die sollen ja eigentlich ein Anreiz sein, dass Unternehmen ihre Emissionen verringern. Wie führt das denn dann zu höheren Preisen?
Genau, also erstmal ist ganz wichtig zu sagen, dass die Bekämpfung des Klimawandels natürlich ein ganz zentrales Instrument ist, um auch zukünftigen Inflationsschüben vorzubeugen. Mhm. Und dass CO2-Preise ein ganz wichtiges Instrument in der Klimapolitik sind. Es geht also jetzt hier nicht um eine pauschale Kritik von CO2-Preisen, sondern es geht darum, zu evaluieren, inwiefern es am Übergang zu dem sogenannten ETS2, der 2027 stattfinden soll, zu Preissprüngen bei CO2-Preisen kommen könnte. Also bestimmte Sektoren, wie zum Beispiel der Gebäude- und Straßenverkehrssektor, die derzeit national geregelt werden für den Abbau von Emissionen, werden dann auf den europäischen Zertifikathandel übergehen. Und auf diesem Emissionsmarkt werden eben Zertifikate für CO2-Emissionen gehandelt. Und das heißt, es kommt zu einem Marktpreis für CO2. Und wir wissen einfach nicht, was diese CO2-Preise auf diesem dann neu eingerichteten Markt sein werden. Und dabei kann es zu Preisansprüngen kommen. Was wir argumentieren, ist nicht, dass man das alles nicht tun sollte oder sowas, sondern was wir argumentieren, ist zu zeigen, dass je mehr man komplementäre Maßnahmen ergreift, also je mehr man es den Marktteilnehmerinnen erleichtert, Emissionen abzubauen, desto weniger müssen die Preise steigen, weil man sozusagen weniger Preissignal braucht, um die gleiche, um den gleichen Emissionsabbau zu erzielen. Und dass es deswegen ganz wichtig ist, diese komplementären Maßnahmen umzusetzen und insbesondere in spezifischen wichtigen Sektoren, die die größte Hebelwirkung sowohl für den Emissionsabbau als auch potenziell für eine Inflationsgefahr haben.
Eigentlich müssen sich aber doch Unternehmen darauf einstellen, dass die Preise für CO2-Ausstöße steigen. Also eigentlich müssten sie ja nur das verringern und es müsste ja gar nicht zu diesen Schocks kommen. Warum machen Unternehmen das nicht?
Naja, also Unternehmen haben natürlich schon die Voraussicht, dass es 2027 diese Veränderung geben wird. Und es gibt die EU-Ziele zur Emissionsreduktion für 2030. Also es gibt schon eine gewisse Planbarkeit. Aber es gibt eben auch Dinge, die einzelne Unternehmen schlecht leisten können. Also wenn wir uns zum Beispiel den Automobilsektor anschauen, dann ist ein Übergang zur E-Mobilität ganz dringend angesagt. Wenn wir 2030 eben diese Ziele erreichen wollen, dann sprechen wir über 6 Jahre. Das heißt, Ideen von Technologieoffenheit, wo wir noch gar nicht wissen, was diese Technologie sein soll, sind zweifelhaft, um diese Zeitschiene einhalten zu können. Das heißt, es ist ziemlich klar, dass wir einen Übergang zur E-Mobilität hinbekommen müssen. Dafür braucht es Ladeinfrastruktur und die wird in der Regel nicht von einzelnen Unternehmen aufgebaut, sondern die muss als Netz bereitgestellt werden. Und wenn es eine gute Ladeinfrastruktur gibt, dann können Unternehmen leichter E-Autos verkaufen und Konsumenten leichter auf E-Autos umsteigen. Und dann braucht man entsprechend weniger CO2-Preisanreiz, um diesen Übergang zu schaffen.
Das heißt,
es braucht ganz dringend öffentliche Investitionen. Und derzeit ist ja die Art und Weise, wie wir die Inflation bekämpfen, so, dass wir Zinsen steigern und dass, wie wir bei den Haushaltsverhandlungen gerade ja sehr deutlich sehen können, eine strikte Sparpolitik gilt. Und wir argumentieren in dem Papier, dass diese Art von Politik kontraproduktiv ist, weil sie eben nicht der zukünftigen Resilienz dient, einerseits uns nicht in eine Lage versetzt, die Investitionen zu tätigen, um uns auf zukünftige Schocks vorzubereiten und andererseits auch nicht diese komplementären Investitionsmaßnahmen ermöglicht, die es braucht im Verkehrssektor, aber auch zum Beispiel im Gebäudesektor, um weniger CO2-Preissteigerungen zu brauchen, um das gleiche Ziel zu erreichen und am allerwichtigsten natürlich auch, um einfach den Klimawandel so schnell wie möglich zu bekämpfen.
Nimmt man nicht dann damit die Unternehmen auch so ein bisschen aus der Verantwortung, wenn man sagt, der Staat muss sozusagen die perfekten Bedingungen schaffen, damit die dann auch mitmachen? Eigentlich soll es ja diese Anreize geben, damit die Unternehmen das auch von alleine machen.
Naja, also ich glaube, perfekt ist hier ein Wort, das wahrscheinlich im Allgemeinen zu hoch gegriffen ist. Also die Vorhersagen der Klimawissenschaftler deuten immer wieder darauf hin, dass es bereits sehr schwierig ist, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wir sind in einer Situation extremer Unsicherheit und wir sind eben auch einfach in einer Situation, in der es einen ganz schnellen Aufbau von Infrastruktur braucht. Und wir wissen historisch, dass der Aufbau von Infrastruktur in der Regel über staatliche Programme mit umgesetzt wird. Das heißt, wenn wir sagen, wir setzen jetzt allein auf die Initiative von Unternehmen, stellen wir die eigentlich vor eine Herausforderung, für die sie nicht wirklich gemacht sind. Das heißt nicht, dass deswegen Unternehmen keine Rolle mehr spielen sollen. Natürlich werden weiterhin private Autobauer Autos bauen und so weiter. Aber dass sozusagen jetzt die verschiedenen Autobauer alleine die Ladeinfrastruktur aufbauen, im Anbetracht der Zeitschiene, mit der wir es zu tun haben, denke ich, keine gute Idee, um mit der gegenwärtigen Herausforderung umzugehen.
CO2-Preise können die Inflation befeuern. Darüber konnte ich sprechen mit Isabella Weber. Wir bleiben beim CO2-Ausstoß und bei dem Versuch, ihn zu begrenzen. Viele Unternehmen schaffen es nicht, unter ihren Emissionsgrenzen zu bleiben. Und dann können sie ihre Bilanz aufbessern, und zwar indem sie Projekte fördern, die an anderer Stelle für weniger CO2 sorgen. Einige deutsche Ölunternehmen sollen solche Klimaschutzzertifikate möglicherweise gefälscht haben. Jetzt hat die Umweltministerin Steffi Lemke Fehler eingeräumt. Wie das alles zusammenhängt, weiß Steffen Wurzel im Hauptstadtstudio. Steffen, was sind denn genau die Vorwürfe gegen die Unternehmen?
Also es geht hier um Vorwürfe, die Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen selbst bezeichnet als schwere Umweltkriminalität. Konkret geht es um die Art und Weise, wie deutsche Firmen, zum Beispiel Ölkonzerne, ihre Klimabilanz im Ausland rechnerisch verbessern können, konkret im Verkehrssektor. Man muss hier ganz klar betonen, dieses Kriminelle, das liegt erstmal nicht in Deutschland bei den Unternehmen, sondern eben in diesem Beispiel in China. Die Stichworte lauten Ausgleichszertifikate oder auch Upstream Emission Reduction. Das ist sozusagen der internationale Klimaschutz-Slang. Wie funktioniert das Ganze? Ein Unternehmen X aus Deutschland etwa investiert Geld, zum Beispiel in China, in ein dortiges Klimaschutzprojekt. Und dann kann dieses deutsche Unternehmen sagen, schaut her, wir stoßen zwar hier in Deutschland CO2 aus. Wir haben aber dort in China CO2 eingespart. Wir haben uns also quasi negative Emissionen verschafft und das verrechnen wir dann mit unserem tatsächlichen CO2-Ausstoß. Den drücken wir dadurch auf dem Papier. Das funktioniert natürlich nur, wenn das kontrolliert wird und auch genehmigt ist. Und genehmigen tut das Ganze das Umweltbundesamt. Vor Ort kontrollieren kann das Umweltbundesamt diese Projekte aber nicht. Das machen externe Firmen. So, und hier ist der Knackpunkt. Das Umweltbundesamt sagt jetzt, wir haben rausgefunden, dass von 60 solcher Klimaschutzprojekte in China rund 40 nochmal genau gecheckt werden müssen, weil es eben Grund gibt, anzunehmen, dass es dort Betrug gab. Und bei 10 dieser Projekte gäbe es sogar sehr deutliche Hinweise darauf, dass das tatsächlich betrogen wurde. Es wurde hier in Berlin sogar Strafanzeige gestellt. Kolleginnen und Kollegen vom ZDF haben recherchiert, zum Beispiel im Landesteil Shandong in China. Dort sollte ein Umweltschutz- oder Klimaschutzprojekt sein und man hat dann dort tatsächlich nur einen verlassenen Hühnerstall gefunden, so das ZDF.
Das heißt, das Umweltbundesamt hätte da schon mal was merken sollen. Was hat denn jetzt das Umweltministerium und auch Steffi Lemke damit zu tun?
Naja, sie trägt als Fachministerin die politische Verantwortung für das Umweltbundesamt. Und was das wiederum sagt, ist, dass es erstmals vor rund einem Jahr Hinweise auf diesen Zertifikatebetrug in China gegeben habe. Ende 2023 habe man dann das Ministerium in Berlin informiert über diesen konkreten Betrug. Betrugsfall im Januar dieses Jahres, dann habe das Ministerium entschieden, heißt es, die Anrechnung solcher UER-Zertifikate zu beenden. So, und aus der Opposition kommt jetzt eben der Vorwurf an die Umweltministerin. Erstens, das ist alles viel zu spät kommuniziert worden. Und zweitens, Lemke ist eben politisch verantwortlich, das ist der Vorwurf.
Und was fordern die jetzt konkret, was passieren soll?
Also aus der CDU-CSU-Fraktion kommt eben der Vorwurf, das Umweltbundesamt hätte Lemke eher informieren müssen. Die Umweltpolitikerin der CSU, Anja Weisgerber, hat sich entsprechend geäußert. Sie sagt, es gab hier ein Kontrollversagen von Seiten des Umweltministeriums. Lemke, so die Forderung, müsse die Aufklärung jetzt zur Chefsache machen.
Könnte es denn nicht auch sein, dass die Unternehmen gar nicht gewusst haben, dass es diese Projekte nur auf dem Papier gibt?
Ja und nein. Zum einen ist es so, dass dieses übrigens auch von der CDU in der Großen Koalition mit eingeführte Konzept, dass das ein gängiges System war, um eben CO2-Emissionen zu drücken. Also sozusagen, das hat man von der Stange sozusagen einkaufen können, so ein Konzept. Aber klar sind zwei Dinge. Erstens, es gibt von Fachleuten schon seit längerem Kritik daran, dass man das eben nicht ohne weiteres so machen sollte, diese Verantwortung des CO2-Sparens auszulagern. Und da gibt es dann eben auch ja Raum für möglichen Betrug. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, dieses konkrete Beispiel zeigt, wie schwierig der Umgang mit China eben ist, wenn es ums Thema Kontrollen geht. Deutsche Unternehmen können natürlich nicht händisch solche Klimaschutzprojekte in China überprüfen. Sie verlassen sich auf externe Firmen. Und wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, dass es in den Bereichen Lieferketten, Menschenrechte, Arbeitsschutz, Sorgfaltspflichten und eben auch Klimaschutz ist, unglaublich schwierig ist, in China tatsächlich zu kontrollieren.
Vielen Dank an Steffen Wurzel ins Hauptstadtstudio. Die Umweltministerin Lemke hat es übrigens seit heute auch noch mit einem Untersuchungsausschuss zu tun. Es geht um den Ausstieg aus der Atomkraft und darum, ob die Umweltministerin und der Wirtschaftsminister Habeck vorbehaltlos geprüft haben, ob man die restlichen Atomkraftwerke nicht auch noch hätte weiterlaufen lassen können. Jetzt zum nächsten Thema. 5 Jahre lief eine Testphase. Jetzt werden 3 Strecken für E-LKWs wieder eingestellt. Genauer geht es um 3 sogenannte E-Highways. An diesen Strecken gibt es jetzt gerade noch Oberleitungen, an denen LKWs andocken und laden können. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Thorsten Philips berichtet.
Detlef Gramko von der Speditionsfirma Bode in Lübeck weiß, dass CO2 eingespart werden muss. Auch Lkw wie seiner müssen dazu einen Beitrag leisten. Deshalb fährt der 57-jährige Fernfahrer auf der A1 Richtung Lübecker Hafen seit über 4 Jahren. Er transportiert Lebensmittel. Pro Monat mehr als 5000 Kilometer.
Anders anfühlen tut sich das nur, wenn ich elektrisch fahre, dann ist das Fahrzeug einfach leiser.
Aber das nicht mehr lange. Zum Ende des Jahres wird die Teststrecke für E-Lkw geschlossen. Der Landesenergieminister Tobias Goldschmidt ist nicht erfreut über die Entscheidung aus Berlin.
Wir haben zeigen können, dass die Technologie funktioniert, dass sie marktreif ist. Wir konnten zeigen, dass es möglich ist, Schwerlastverkehre mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben, den wir über Oberleitungen in die Motoren der LKWs gebracht haben. Das passt sehr gut zum Energiewendeland Schleswig-Holstein. Und deswegen bedauere ich, dass das Projekt jetzt zu einem Ende kommen wird.
Ausgerechnet ein grüner Landesminister kritisiert indirekt den grünen Bundesminister aus Schleswig-Holstein, Robert Habeck. Der lässt schriftlich über einen Sprecher verlautbaren, dass es gar kein Aus gebe und das Projekt eben wie geplant auslaufe.
Eine weitere Finanzierung der Teststrecke durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist nicht vorgesehen. Da im Rahmen dieser Forschung alle wesentlichen Erkenntnisse erlangt wurden, gibt es auch keine sachlichen Gründe für den Testbetrieb.
Aber genau das kritisiert Schleswig-Holsteins Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide von der CDU.
Wir halten das für eine falsche Entscheidung, dass der Bund sich aus dem E-Highway-Projekt zurückzieht. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir Technologieoffenheit brauchen, um auf der Straße für Güterverkehr die beste Lösung zu finden, um klimaneutralen Verkehr zu gewährleisten. Und deshalb sollte man auch abwarten, bis Ergebnisse vorhanden sind. Das tut der Bund hier nicht und das finden wir als Landesregierung falsch.
Dabei gibt es laut dem Projektleiter E-Highway an der FU Kiel, Jan Bachmann, schon erste vielversprechende Erkenntnisse.
An der Oberleitung laden Lkw dynamisch während der Fahrt. Daher müssen sie keine zusätzlichen oder längeren Ladepausen einlegen. Die konduktive Energieversorgung und das Vermeiden von Umwandlungsverlusten und größerer Batterien machen das System zur energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösung. Die Technik ist erprobt und einsatzreif. Standards und Lieferketten bestehen bereits. Das heißt, es ist eine verfügbare Technologie, die noch dazu schnell umsetzbar ist und die Emissionen des Schwerverkehrs so am schnellsten vermeiden lässt.
Deswegen ist auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt sicher, dass man von LKWs mit Oberleitungen auch noch in Zukunft hören wird. In Betrieb gingen die Versuchsanlagen 2019. Allein der Feldversuch E-Highway Schleswig-Holstein, kurz FESH, wird vom Bundesumweltministerium mit 18 Millionen Euro gefördert. Doch das ist für den Bund der Steuerzahler teilweise rausgeschmissenes Geld. Laut Rainer Kersten, dem Geschäftsführer des Steuerzahlerbundes Schleswig-Holsteins, sei es zwar grundsätzlich richtig zu probieren, aber es sei jetzt noch richtiger, das ganze Projekt zu beenden. Einen großen Teil der 18 Millionen Euro Kosten in Schleswig-Holstein hätte man lieber gleich in den Ausbau des Schienennetzes stecken sollen. Da sei sicher, dass es ökologisch und ökonomisch sinnvoll angelegt sei, so der Bund der Steuerzahler. Die betroffene Speditionsfirma in Lübeck muss nun nach Ersatzfahrzeugen auf dem Lkw-Markt suchen, damit Detlef Gramko die Lebensmittel ab dem kommenden Jahr von A nach B fahren kann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn Sie ein Stück Schokolade essen, dann wissen Sie wahrscheinlich, da ist Zucker drin. Bei vielen anderen Lebensmitteln ist der aber versteckt. Jan Tolzmann weiß, wie man ihn entdeckt.
Zucker ist ein wichtiger Energielieferant. Schnell führt der regelmäßige Konsum von zu viel Zucker aber zu Übergewicht. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. In Deutschland konsumieren Verbraucher fast das Doppelte. Überraschenderweise versteckt sich Zucker in vielen verarbeiteten Lebensmitteln. In einem Glas Rotkohl stecken rund 20 Zuckerwürfel, in einem Esslöffel Tomatenketchup sind es immerhin 1,5 Zuckerwürfel. Um den Zuckerfallen zu entgehen, lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste. Was das Tückische dabei ist, weiß Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.
Es gibt so viele Begriffe, wo sich eben Zucker hinter verbirgt. Das steht dann aber Dextrose, Raffinose, Fruchtsüße, Karamell, Molkenpulver, Malzextrakt, Maltodextrin, Raffinade, Fruchtextrakt. Das sind so Sachen, da kommt ja das Wort Zucker nicht vor. Das sind alles Zuckerarten, die zugesetzt werden.
Oder auch Fructose oder Glucose. Einfach zu merken, denn alles, was auf der Zutatenliste auf Ose endet, ist Zucker. Noch bessere Informationen bietet die Nährwerttabelle. Unter den Kohlenhydraten finden Verbraucher den Gesamtzuckergehalt des jeweiligen Lebensmittels. Allerdings gibt es auch hier einen Haken, den Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern kennt.
Bei den Nährwerttabellen haben wir leider das Problem, dass unter Zucker laut der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung nur die Einfach- und die Zweifachzucker dazu zählen. Sprich, also der Traubenzucker, der Fruchtzucker ist drin, aber auch der Haushaltszucker und der Milchzucker. Sobald aber die Kohlenhydrateketten etwas länger sind, dann wird es nicht mehr mit einberechnet.
Mehrfach- und Vielfachzucker also. Wer möglichst zuckerarm einkaufen will, sollte auf beides achten. Zutatenliste und Nährwerttabelle. Auf der Jagd nach Lebensmitteln mit wenig Zucker können sich Verbraucher auch am Nutri-Score orientieren. Er vergleicht verschiedene Produktgruppen wie Joghurts untereinander und kennzeichnet sie ampelartig von A bis E.
Wenn ich möglichst dann eher die A- oder B-Bewertungen bevorzuge, dann kann ich mich da auch etwas schützen, weil auch hier der Zucker mit einberechnet wird in dieser Gesamtberechnung. Und mit dem Nutri-Score kann ich mich halt orientieren.
Wie besonders hohe Frucht- und Eiweißanteile im Erdbeerjoghurt. Fruchtjoghurt noch gesünder und zuckerarmer genießen geht so. Einfach auf Naturjoghurt umschwenken und selbst die Frucht der Wahl hinzufügen. Noch besser, auf zuckerreiche Obstsorten wie Bananen oder Trauben verzichten und durch Kiwis, Beeren oder Zitrusfrüchte ersetzen. Und auch Getränke enthalten oft viel Zucker. Besonders Fruchtsäfte, sagt Antje Gahl.
Wenn ich jetzt einen Apfelsaft nehme, 100% Fruchtgehalt, ne, habe ich entsprechend so viel Zucker aufgenommen wie fast quasi mit einem Glas Cola auch.
Bei den Getränken ist es stattdessen besser, Wasser oder Früchtetees zu trinken.
Und damit geht sie zu Ende, diese Sendung Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Columba Krieg. Vielen Dank für Ihr Interesse.